SWR 2 zur Person.
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen die Musikstücke in dem nun folgenden Podcast-Angebot gekürzt haben.
Am Mikrofon Gabi Beinhorn. Heute ist Cornelius Meister im Studio zu Gast. Der ist der neue Generalmusikdirektor an der Stuttgarter Staatsoper. Erstmal herzlich willkommen, Cornelius Meister.
Ich freue mich, dass ich hier sein kann.
Sie kommen ja aus einer Musikerfamilie. Ihr Vater war Konrad Meister, der war Klavierprofessor an der Musikhochschule in Hannover. Ihre Mutter ist auch Klavierlehrerin. Ihr Halbbruder Rudolf Meister ist Pianist und Präsident der Mannheimer Musikhochschule. Und ihre Großmutter war auch schon Pianistin. Das klingt für mich schon fast wie musikalischer Overkill. Hatten Sie jemals in Ihrem Leben den Wunsch, irgendwas anderes zu machen als Musik?
Tatsächlich mache ich ja ganz viel anderes.
Nämlich?
Denn ich gehe sehr gerne in die Natur, treibe viel Sport, lese sehr gerne und lerne einfach auch sehr gerne Menschen kennen, die etwas ganz anderes machen. Neulich war ich auf einer Geburtstagsfeier unter lauter Physikern. Ganz großartig, was ich da gelernt habe. Vor allem auch darüber, wie unterschiedlich man an Dinge herangehen kann. Da geht es ja manchmal gar nicht nur darum, worum geht es, sondern wie gehe ich daran? Deswegen, ja, es gab immer wieder in meinem Leben Situationen, wo ich ganz, ganz neugierig war auf ganz viele Dinge und ich hoffe, dass ich mir das auch beibehalten kann.
Aber Musiker wollten Sie immer werden?
Seit ich denken kann, mache ich Musik und liebe auch die Musik. Aber die Frage, ob ich das zu meinem Beruf machen möchte, hat sich dann eigentlich erst so gestellt, als ich vielleicht 14, 15 Jahre alt war. Weil auch meine Eltern wirklich, und dafür bin ich sehr dankbar, keineswegs mich in irgendeine Richtung gedrängt haben. Ich glaube, Kinder können so dankbar sein und merken das vielleicht manchmal erst Jahrzehnte später, wenn Eltern ihnen die Möglichkeit geben, die Anlagen zu entwickeln, ohne gleichzeitig sie in irgendeine bestimmte Richtung zu drängen oder gar zu glauben, das, was man selber im Beruf nicht erreicht hat, können dann die Kinder, müssen dann die Kinder machen. Das ist eine furchtbare Vorstellung. Und glücklicherweise hatte ich einen ganz großartigen Vater, der nicht mehr lebt, und habe eine großartige Mutter, die noch lebt.
Und wir steigen ein mit einem Wunsch von Ihnen, und zwar mit dem Beginn aus der Tondichtung »Ein Heldenleben« von Richard Strauss. Der Held aus der Tondichtung »Ein Heldenleben« von Richard Strauss in der Aufnahme mit dem ORF-Radiosinfonieorchester Wien unter der Leitung unseres heutigen Studiogastes in zur Person. Das ist Cornelius Meister, inzwischen der Generalmusikdirektor an der Staatsoper in Stuttgart.
Der die ganze Zeit jetzt die Spannung halten wird, wenn wir auf einem Dominant-Septakkord aufgehört haben.
Ja. Ich mache ganz kurz mit Ihren biografischen Eckdaten, weil es ist ohnehin viel zu viel, um in diese zwei Stunden zu passen. Mit 21 haben Sie an der Hamburgischen Staatsoper debütiert. Von Ihrem 25. bis 32. Lebensjahr waren Sie Generalmusikdirektor in Heidelberg. Und gleichzeitig während Ihrer letzten beiden Heidelberger Jahre waren Sie auch noch 8 Jahre lang Chefdirigent und künstlerischer Leiter des ORF-Radiosinfonieorchesters Wien. Das war seit 2010. Ja. Jetzt sind Sie 38 Jahre alt und der neue GMD eben hier in Stuttgart an der Staatsoper. Also mich hat das Lesen Ihres Lebenslaufs sehr beunruhigt, weil er so wahnsinnig dicht war und Sie haben so ungeheuer viele prominente internationale Orchester dirigiert, einfach zu viele, um sie alle hier aufzuzählen. Ich erwähne nur mal die Orchester, die wichtigen Orchester von Berlin, Wien, Leipzig, San Francisco, London, Mailand, Paris, Birmingham, Amsterdam oder Glyndebourne. Diese Reihe könnte man unendlich fortsetzen. Gibt es eine dieser Zusammenarbeit, die für Sie von besonderer Bedeutung und Wichtigkeit gewesen ist?
Tatsächlich sind mir die intensiven und dauerhaften gemeinsamen Zeiten sowohl in Heidelberg wie in Wien ganz prägend. Wenn man über viele Jahre das Glück hat, mit hervorragenden Musikerinnen und Musikern ja nicht nur musikalisch, sondern wirklich insgesamt umfassend jeden Tag zu tun zu haben, dann prägt das, glaube ich, beide Seiten. Und es ist schön, dass ich sowohl auf Heidelberg wie auch auf Wien sehr gut und gerne zurückblicken kann. Es kommt ja, zumindest höre ich das von Kollegen, immer mal wieder vor, dass Zusammenarbeiten am Ende irgendwie ja so im Sande verlaufen oder man dann irgendwie auch denkt, es reicht jetzt. Und glücklicherweise sowohl wie in Wien wie in Heidelberg hatte ich den Eindruck, eigentlich wäre es schön gewesen, noch ganz viel länger zu bleiben. Aber gut, das Leben geht weiter und jetzt freue ich mich sehr auf Stuttgart.
Also Sie haben großes Interesse vor allem an einer langen, intensiven Zusammenarbeit, also an der Kontinuität.
Sagen wir so, ich habe ein großes Interesse daran, dass man sich blind vertraut als Musiker. Also wenn ein Orchester zu einem Dirigenten sich so nahe fühlt, dass man mit winzigsten Andeutungen, winzigsten Bewegungen, mit einem Augenzwinkern bereits das erreicht, wo man vielleicht, wenn man sich nicht so gut kennt, eine halbe Probe oder eine ganze Probe dafür braucht, ja, dann liebe ich das sehr. Mit anderen Worten, es darf niemals zu schlechter Routine werden, aber es soll immer zu einem, ja, im besten Sinne blinden Vertrauen werden.
Was sollte Ihrer Meinung nach ein Orchester idealerweise mitbringen, wenn Sie sich das wünschen dürften, wenn Sie mit dem Orchester optimal arbeiten möchten und können? Was sind die Voraussetzungen seitens eines Orchesters dafür?
Unbedingte Liebe zur Musik. Und ich sage das deshalb, weil aus meiner Sicht es nicht gute oder schlechte Orchester gibt. Ein Amateurorchester ist ja kein schlechtes Orchester. Jedes Orchester hat seine Qualitäten. Und wenn ich als Dirigent vielleicht in der Lage bin, diese Qualitäten hervorzukehren und wenn ich ein Orchester in eine Lage versetzen kann, dass es sich selbst bestens präsentiert, in seiner Weise, dann, glaube ich, habe ich meine Aufgabe zum Teil erfüllt.
Davon machen wir uns jetzt gleich ein Hörbild. Wir hören rein in eine solche Aufnahme eines solchen Orchesters, in diesem Fall das ORF Radiosinfonieorchester Wien, das unter ihrer musikalischen Leitung einen Ausschnitt aus dem Scherzo von Bruckners 9. Sinfonie vorträgt. Soweit dieser Ausschnitt aus dem Scherzo von Bruckners 9., gespielt vom ORF Radiosinfonieorchester Wien unter Cornelius Meister. Herr Meister, Sie waren 7 Jahre lang an der Musikhochschule in Hannover, die sich ja eigentlich Hochschule für Musik, Theater und Medien nennt. Und zwar gleich mit mehreren Instrumenten, die Sie studiert haben. Klavier bei Ihrem Vater, Dirigieren, Horn und Cello. Außerdem Musikwissenschaft, Philosophie und Musiktheorie. Also die Hauptinstrumentenfamilien kennen Sie alle von innen. Nützt Ihnen das beim Dirigieren eines Orchesters?
Ja, unbedingt. Und zwar vor allem deswegen, weil ich ein ganz grauslicher Cellist und ein noch viel furchtbarer Hornist bin. Das heißt, ich weiß, glaube ich, ganz gut, wie schwer diese Instrumente sind. Und ich weiß, was man draus machen könnte, wenn man richtig gut wäre. Und das ist eine nicht so schlechte Voraussetzung für einen Dirigenten.
Ab 2010 waren Sie Chefdirigent und künstlerischer Leiter des ORF-Radiosinfonieorchesters in Wien. Also, und das mit nur 30 Jahren, extrem jung. Ich stelle mir vor, das ist nicht einfach, sich in einen so jungen Jahren vor ein renommiertes Orchester zu stellen und den Leuten dort beizubringen, den Künstlerinnen und Künstlern, wie sie spielen sollen. Haben Sie sich ernst genommen gefühlt? Gab es Schwierigkeiten? Wie hat das funktioniert?
Das ist interessant, dass Sie den Begriff beibringen verwenden, weil ich das tatsächlich selber gar nie so gesehen habe. Ich fühle mich nicht als Lehrer oder als jemand, der hervorragenden Musikerinnen und Musikern etwas beibringt. Nein, ich bin derjenige, der als Einziger die Partitur, nämlich alle Stimmen vor mir in den Noten hat und idealerweise auch in meinem Kopf. Also bemühe mich, dass ich tatsächlich die Werke so gut kenne, dass ich alle Stimmen in meinem Kopf genau kenne. So, und das wiederum befähigt mich, gewisse Zusammenhänge vielleicht noch genauer zu erkennen und auch durch meinen Standort inmitten des Orchesters höre ich Dinge vielleicht schneller als jemand, der ganz weit außen sitzt. Aber es wäre mir ja jetzt fremd, mir anmaßen zu wollen, dass ich einem Flötisten sozusagen flötistisch etwas beibringen wollte.
Das wäre vielleicht falsch verstanden. Ich hatte immer die Vorstellung, dass, vielleicht ist die falsch, dass ein Dirigent sein Orchester als eine Art Instrument begreift, das seine Art der Interpretation aufnehmen und vermitteln soll. Ist das nicht so?
Vielleicht mag es Kollegen geben, die das so begreifen. Ich würde immer denken, wer einen so absoluten Herrschaftsanspruch hat, der sollte vielleicht besser Marionettenspieler werden, denn ich musiziere ja doch mit lebendigen Menschen und es ist eine Freude, sich gegenseitig zu inspirieren. Es ist sogar so, dass ich überzeugt bin, wenn Orchestermusiker nicht den Eindruck haben, dass sie genau das tun, was sie wirklich im Innersten spüren bei einer Stelle, dann wird man das immer hören, dass sie es zwar machen, aber nicht mit der letzten Überzeugung. Man kann niemandem vorwerfen, dass er die letzten 2% nur dann geben kann, wenn er vollstens überzeugt ist. Und genau darum geht es, dass wir alle überzeugt sind.
Verstehe ich Sie richtig, dass Sie ein gewisses demokratisches Verständnis haben innerhalb eines Orchesters, dass Sie auch den Ausdruckswillen Ihrer individuellen Musiker durchaus mit einbringen lassen in Ihre Interpretation?
Das ist eine sehr spannende Frage, denn Demokratie ist ja was ganz Großartiges, selbstverständlich. Nur, sie braucht Zeit. Und diese Zeit habe ich, während die Musik abläuft, nicht. Das heißt, wenn man mich fragt, ob ich sozusagen demokratisch dirigiere oder so, muss ich leider sagen, nein. Denn ja, während die Aufführung läuft, frage ich nicht nach oder vergewissere mich. Nein, was ich tue, ist, ich versuche sehr genau zuzuhören. Und wenn ein Bläsersolist zum Beispiel innerhalb seines Solos etwas ganz besonders zart spielt, dann bemühe ich mich, das aufzunehmen und entsprechend die anderen Instrumentengruppen dafür zu sensibilisieren, damit sie mitmachen. Also das gegenseitige Zuhören und das Ermöglichen des gegenseitigen Zuhörens und mehr noch überhaupt alle zu zwingen, dass man sich zuhört, ist für mich ein zentraler Bestandteil des Musizierens und übrigens auch also des Miteinanderlebens. Also wenn wir alle auf der Welt uns einfach mal gut zuhören würden und auch ein Interesse daran hätten, dass wir uns gegenseitig verstehen, würde es vielleicht den einen oder anderen Konflikt weniger geben.
Jetzt hören wir Konstantin Lifschitz zu, der den dritten Satz aus Gottfried von Einems Klavierkonzert Opus 20 spielt, und Sie stehen wieder am Pult des ORF Radiosinfonieorchesters Wien.
Thank you.
Konstantin Lifschitz war der Solist im dritten Satz aus Gottfried von Einems Klavierkonzert Opus 20 und das ORF Radiosinfonieorchester Wien hat unter Cornelius Meister gespielt. Herr Meister, haben Sie für Ihr Publikum sowas wie eine musikalische Botschaft?
In der Tat habe ich den Anspruch, Menschen über die Musik in ihrem Innersten zu bewegen. Und zwar nicht nur auf eine Weise, dass sie am Ende diese Musik vielleicht besonders schön oder besonders spannend fanden, sondern dass sie im besten Falle andere Menschen geworden sind durch das Musikhören. Ja, ich bin der festen Überzeugung, dass Musik hören und natürlich auch Musik selber machen, Menschen verändert. Ich bin mir nicht sicher, ob Musik hören die Menschen ausschließlich zum Guten verändern kann. Denn wenn das so wäre, müsste man sich tatsächlich fragen, warum einige der größten Komponisten überhaupt vermutlich, nach allem, was wir wissen, charakterlich wirklich schlimme Menschen gewesen sind. Aber sie waren großartige Musiker. Also ich bin mir nicht sicher, ob Musik die Menschen immer nur gut macht. Aber ich bin mir sicher, dass es die Menschen verändert. Und wenn wir ganz zurückgehen zu Platon, der war auch schon der Meinung und ging ja sogar so weit, dass er bestimmte Tonarten für angemessener hielt, für die charakterliche Bildung als andere Tonarten.
Oder für kriegerische Aktivitäten.
Ja. Nein, also dass Musik teilweise ja auch missbraucht wurde in den vergangenen Zeiten, weil man sich sicher war, dass Musik eben Menschen im Innersten bewegt, das steht für mich außer Frage. Was habe ich vor? Wir fangen ja hier in Stuttgart, so viel darf ich schon verraten, im ersten Symphoniekonzert, 7. und 8. Oktober in der Liederhalle, mit dem Werk 4 Minuten 33 von John Cage an. Das ist das berühmte, legendäre Werk, bei dem kein einziger Ton erklingt.
Das stimmt so ja nicht, ne?
Ach so, ja?
Die Nebengeräusche?
Ja, ich sage ausdrücklich Ton. Also okay. Mit Ton meine ich jetzt musikalischer Ton. Sie haben vollkommen recht. Mhm. Genau darum geht es ja. Es geht darum, dass man plötzlich das Ohr öffnet für Dinge, die man vorher gar nicht wahrgenommen hätte. Ein kleines Geräusch, ein vermeintlich unwichtiges Kratzen, Knarzen, Hüsteln.
Jedes Mal anders.
Jedes Mal anders. Es gibt übrigens sogar auch eine Live-Aufnahme von mir, dieses Werkes aus Wien. Das ist ein Beispiel dafür, wie man zusammenkommt und plötzlich anders hört. Und jeder hört es auf seine Weise.
Gibt es etwas, das Sie als Künstler inspiriert, antreibt, vielleicht auch außermusikalische Dinge?
Mich beschäftigt sehr, wie es dazu kommen kann, gerade in der jetzigen Zeit, dass eine große Anzahl von Menschen andere Menschen, weil sie eine andere Hautfarbe haben, weil sie einen anderen Glauben haben, weil sie eine andere Nationalität haben, aufgrund dessen verachtet. Das beschäftigt mich wirklich zutiefst. Wie kann es dazu kommen? Jeder, der irgendwie nachdenkt, würde ich behaupten, kann doch nicht der Meinung sein, dass jemand nur aufgrund seiner Hautfarbe ein schlechter Mensch ist. Das kann doch nicht sein. Gleichzeitig stelle ich aber fest, es gibt ja eine große Anzahl von Menschen, die so denken. Und ich frage mich, wie können wir gemeinsam und auch ich als Musiker und als jemand, der in der Öffentlichkeit steht, wie kann ich dazu beitragen, diese Menschen wieder zurückzuholen in eine Gemeinschaft, in der man liberal, ohne Vorurteile miteinander umgeht. Ich möchte sehr gerne dazu mithelfen, und es beschäftigt mich sehr, weil ich zu denjenigen gehöre, die da kein Patentrezept dafür haben.
Geht das irgendwie? Kann man tatsächlich mit Musik so ein Problem bewältigen?
Wir Musiker sind manchmal so stolz und vielleicht auch so arrogant, dass wir glauben, echten Fremdenhass gäbe es unter uns nicht, weil unsere Orchester ja üblicherweise aus ganz vielen Menschen aus unterschiedlichsten Nationen bestehen. Das heißt, viele von uns glauben, das seien Probleme, die irgendwie uns gar nicht betreffen, auch weil wir viel in der Welt herumreisen. Aber andererseits, irgendwo muss das ja herkommen. Wir Musiker dürfen uns nicht in unserem Schneckenhaus verkriechen und sagen, wir sind ja nur Musiker, wir seien ja nicht Politiker oder... Nein, wir sind Menschen, und wenn es andere Menschen gibt, die wiederum Dritte diskriminieren, bin ich der festen Überzeugung, dass wir etwas tun müssen. Nur wir müssen uns austauschen, was wir tun. Und jeder kann etwas auf seine Weise machen. Ich bemühe mich, wenn ich in anderen Ländern bin, dass ich tatsächlich von der dortigen Kultur etwas verstehen lerne. Damit meine ich eben nicht einfach bloß in ein dortiges Museum gehen, was ich auch sehr gern tue, sondern traditionelle Zeremonien meinetwegen miterleben in Fernost. Wiederum in Amerika verstehen, was das 20. Jahrhundert in den USA, dass das einfach eine ganz andere Sozialisierung dort war, als das in Deutschland zum Beispiel der Fall ist. Diese Dinge versuche ich mitzunehmen, um sie dann hier vielleicht auch dem einen oder anderen zu erzählen, der nicht die Chance hatte, in ferne Länder zu reisen. Das alles sind Teile, die hoffentlich dazu führen, dass, zumindest habe ich diese Utopie, irgendwann die Menschheit einmal dazu kommt, dass man Menschen nicht anhand ihres Geschlechts, ihrer, auch übrigens nicht ihrer sexuellen Orientierung, ihrer Hautfarbe, nicht danach minder schätzt.
Gibt es da jemand bei den anderen Musikern, für den Sie sofort alles stehen und liegen lassen würden?
Also unter den schon Verstorbenen gibt es eine ganze Reihe, ob das nun ein Carlos Kleiber ist oder ein Claudio Abbado, den ich tatsächlich glücklicherweise noch kennenlernen durfte, persönlich. Da gibt es eine ganz große Reihe. Und von den Lebenden muss ich sagen, dass ich tatsächlich eigentlich von allen Dirigenten, die ich treffe, lerne. Denn wann immer ich das Glück habe, bei Proben zuzuhören, dann stelle ich fest, wenn ein Dirigent etwas ganz klar möchte, wenn er sich selber darüber klar ist, wo es hingehen soll, dann wird er das auch übertragen können. Und dann sind auch alle bereit, mitzugehen. Selbst wenn man vielleicht sagt, ach, eigentlich hätte ich es anders schöner gefunden, aber wir machen es jetzt mal und wir probieren es mal aus. Und dann entdeckt man vielleicht, dass man etwas hinterher schön findet, von dem man gar nichts geahnt hatte vorher.
Haben Sie ein Vorbild unter Kollegen?
Mit Vorbildern bin ich ein bisschen geizig. Und zwar deshalb, weil ich ganz, ganz viele Vorbilder habe. Und wenn ich dann 5 oder 7 oder 9 nenne, dann heißt das ja, ich nenne die anderen 50 nicht. Und deswegen bitte ich um Verständnis. Ja, ich habe ganz, ganz, ganz viele Vorbilder in unterschiedlichster Weise. Bei dem einen bewundere ich vielleicht dessen herausragende Schlagtechnik. Beim anderen bewundere ich seine herausragende Überzeugungskraft. Beim dritten bewundere ich sein herausragendes Ohr.
Gibt es jemand, mit dem Sie gerne mal zusammenarbeiten würden und es noch nicht konnten?
Martha Argerich, Christian Zimmermann, um nur 2 zu nennen.
Zeit mal wieder in die Musik reinzuhören. Es sungen 3 Engel einen süßen Sang. Der 5. Satz aus Mahlers 3. ist hier zu hören. Mit Karin Cargill, Mezzosopran, dem Staats- und Domchor sowie Rundfunkchor Berlin und dem Deutschen Sinfonieorchester Berlin unter ihrer Leitung, Cornelius Meister. Das war ein Konzert des Deutschen Sinfonieorchesters Berlin vom 24.11. letzten Jahres aus der Philharmonie Berlin. Und da sind Sie außerplanmäßig dazugekommen.
Mein verehrter Kollege Robin Ticciati war leider krank. Und da hat man mich gefragt, weil ich sowieso seit langem eine enge Beziehung zum Deutschen Sinfonieorchester in Berlin pflege und auch dort in der Philharmonie oft und gern dirigiert habe, hat man mich gefragt, ob ich einspringen kann, allerdings noch vor Probenbeginn. Also ich konnte ganz normal die Proben und dann die Konzerte dirigieren.
Oh,
Karen Cargill, Mezzosopran, der Staats- und Domchor sowie Rundfunkchor Berlin und das Deutsche Sinfonieorchester Berlin unter Leitung von Cornelius Meister mit Es Sungen Drei Engel einen süßen Sang aus Mahlers dritter Sinfonie. Das war eine Live-Aufnahme aus der Berliner Philharmonie vom November letzten Jahres. Cornelius Meister, 1998 sind Sie auf Vorschlag des Richard-Wagner-Verbands Hannover Stipendiat der Bayreuther Festspiele geworden. Das war eins Ihrer zahlreichen Stipendien. 10 Jahre später sind Sie bei besagten Richard-Wagner-Verband Ehrenmitglied geworden. Und insgesamt fragt man sich, vor allem jetzt auch angesichts dessen, was hier in der Staatsoper Stuttgart auf Sie zukommt, haben Sie eine ganz besondere Beziehung zu Wagner?
Ja, unbedingt. Wagner ist einer der Komponisten, mit denen ich mich schon sehr, 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 sehr lange beschäftige. Am Anfang hat man es ja nicht selber in der Hand, da ist es eigentlich mehr Zufall. Also damals, als ich in Erfurt war, 2001, bin ich schon mit Lohengrin in engster Berührung gewesen, weil ich dort auch Orchesterproben dirigiert habe schon. Und dann später immer wieder Wagner in Kopenhagen, Tristan, später Parsifal, den gesamten Ring zum Wagnerjahr in Riga 2013, Walküre in Wien an der Staatsoper und so weiter und so fort. Ja, also der Lohengrin hier in Stuttgart ist tatsächlich für mich das Gegenteil von Neuland. Ich würde schon sagen, dass Wagner tief in mir drin ist.
Um es nochmal deutlich zu sagen, am kommenden Samstag, am 29. September, eröffnen Sie die Opernsaison hier in Stuttgart mit Ihrer Lohengrin-Premiere. Nie sollst du mich befragen, nie Wissens Sorge tragen, woher ich kam, der Fahrt. Lohengrins verstörend absolutes Frageverbot ist offensichtlich das Motto für die aktuelle Saison, und zwar vom Intendant der Staatsoper, das ist Viktor Schoner. Ja, philosophische, naive, persönliche Fragen sind damit verbunden. Welche gesellschaftlich relevanten Fragen sind es denn in Ihrem Lohengrin, Herr Meister?
Da kommt jemand in eine Gesellschaft und ist plötzlich da, rettet, aber sagt, fragt mich nicht, woher ich komme und wer ich bin. Und alles wäre so schön, wenn nicht die Neugier siegen würde. Und auch bei uns ist es doch manchmal so, dass durch eine Frage alles zerstört ist. Oder durch die Verweigerung einer Antwort. Und das fasziniert mich tatsächlich sehr, wie ein Idyll durch eine vermeintliche Kleinigkeit zerstört werden kann. Und wie sorgfältig wir doch unsere Worte und den Umgang mit anderen abwägen sollten, immer in dem Bewusstsein, dass ein verletzendes Wort eine Situation komplett zerstören kann.
Das drückt sich konkret aus in dieser Inszenierung. Wie?
Apa Cilling, einer der berühmtesten Regisseure aus Ungarn, hat in den vergangenen Monaten ganz intensiv an dieser Inszenierung gearbeitet. Es ist schön, dass ein Regisseur, der eben gerade nicht aus der engsten Wagner-Tradition, sozusagen aus im schlimmsten Fall einer Deutschtümelei herauskommt, sondern vielleicht in gewisser Hinsicht unbefangen mit dem ganzen Stoff umgehen kann, dass er nun einen frischen Blick auf dieses Werk wagt. Das ist eine insgesamt sehr angenehme Zeit, muss ich gerade sagen. Mit Viktor Schoner, dem Intendanten, verbindet mich ja nun eine mehr als 2,5-jährige Vorbereitungszeit. Wir sind ja in Gedanken schon im Jahr 2021, 2022, was die Planungen anbelangt. Aber auch mit allen anderen, natürlich auch mit dem hervorragenden Sängerensemble, die wir ja alle handverlesen haben. Es sind einige wie Simone Schneider, wie Michael König, wie Shigeo Ishino, die ja an der Staatsoper Stuttgart bereits sich höchste Meriten erworben haben, auch jetzt bei Lohengrin dabei. Es sind einige, die, wie meinetwegen Ocker von der Damerau, debütieren werden als Ortrud. Das macht einfach große Freude, da ein Team zusammen zu haben, wo jeder aus meiner Sicht wirklich goldrichtig an seinem und ihrem Platz ist.
Wir haben leider keinen Lohengrin in einer Aufnahme vorhanden, aber immerhin haben wir zur Hand den Engel aus Wagners Wiesendonk-Liedern hier in einer Aufnahme mit Anne Schwane-Wilms und dem ORF-Radiosinfonieorchester Wien unter Ihnen, Cornelius Meister. Anne Schwane-Wilms sang den Engel aus Richard Wagners Wesendonk-Liedern und Cornelius Meister hat das ORF-Radiosinfonieorchester Wien dirigiert. Und während das lief, haben wir so ein bisschen uns über Wagner unterhalten, darüber, dass er im Grunde der Erfinder der Filmmusik ist, ohne dass es den Film gab, und vor allem über die Körperlichkeit, die in Wagners Musik drinsteckt, dieses Unter-die-Haut-Gehen dieser Musik.
Ich spüre das sehr, dass gerade Wagners Musik in meinem Körper vibriert. Und ich bedauere jeden, der nicht dirigiert, denn das ist ein unglaubliches Erlebnis, wenn man da im Orchestergraben ist und einfach sozusagen den Eindruck hat, man ist im Klang. Also ein Gefühl wie, man ist mitten im Wasser, Kopf unter, aber 10-mal so schön und warm und Schauer hervorrufend. Nach einer langen, langen, langen Wagner-Aufführung fühle ich mich unglaublich erfrischt danach. Das ist übrigens auch ein Grund, warum ich so gern dirigiere. Wenn ich selber ein Instrument spiele, spüre ich das auf eine andere körperliche Art. Aber tatsächlich als Dirigent, wo ich ja durch kleinste Veränderungen meiner Haltung, nicht nur meine Arme, sondern insgesamt meine Haltung, ja andere Klänge hervorbringen kann sozusagen, spüre ich diese Körperlichkeit bei vieler Musik, spüre ich diese Körperlichkeit bei vielen Kompositionen, aber bei Wagners Musik ist das schon etwas ganz besonders Starkes.
Sie waren ja 2004 bei der Neuproduktion Parsifal in Bayreuth als musikalischer Assistent von Pierre Boulez. Welche Spuren und Eindrücke hat diese Erfahrung bei Ihnen hinterlassen?
Pierre Boulez war rund 80 Jahre alt bereits. Er hatte noch mit Wieland Wagner zusammengearbeitet und hatte ja Parsifal ungefähr 40 Jahre zuvor bei den Bayreuther Festspielen auch schon dirigiert. Gleichzeitig war er aber neugierig motiviert wie ein 15-Jähriger. Er war bei ausnahmslos jeder Probe von Anfang bis Ende selber anwesend, obwohl, naja, er das nicht unbedingt immer hätte sein müssen, und hat eine unglaubliche Übersicht und Ruhe die ganze Zeit gehabt, dass wir alle wussten, also mit ihm kann das nur ganz großartig werden. Generell muss ich sagen, dass die Bayreuther Festspiele meine Wagner-Interpretation sicherlich so stark geprägt haben wie kein anderer Ort, denn die Akustik dort, der Geruch und die Temperatur, also die Hitze im Orchestergraben dort, die ganze Tradition, das ist schon einzigartig und lässt sich eigentlich mit Worten gar nicht beschreiben. Also jeder, der nicht das Glück hatte, dort mal mindestens als Assistent, so wie ich, dabei gewesen zu sein, dem würde ich behaupten, fehlt irgendwie etwas. Und es wird auch jetzt, also ich weiß, dass relativ viele Richard Wagner Verbandsmitglieder natürlich aus verschiedensten Städten zu unserer Lohengrin-Aufführung kommen werden. Das spornt uns besonders an, denn ja, das ist nicht der erste Lohengrin, den die hören und sehen.
Und nun zu etwas völlig anderem. Wir hören jetzt den vierten Satz aus Mieczysław Weinbergs G-Moll-Violinkonzert mit Benjamin Schmidt und wieder dem ORF-Radio-Symphonieorchester Wien unter Cornelius Meister. Benjamin Schmidt mit dem vierten Satz aus Mieczysław Weinbergs G-Moll-Violinkonzert Opus 67. Und am Pult des ORF-Radiosinfonieorchesters Wien stand unser heutiger Studiogast in SWR 2 zur Person. Das ist Cornelius Meister. Um von ihrem Schaffen einen Eindruck zu bekommen, greifen wir uns mal nur die Saison 2017-2018 raus. Da haben Sie Konzerte bei den Salzburger Festspielen dirigiert, an der Mailänder Scala, in der Kölner Philharmonie, in Wien, Tokio und Shanghai. Alles nebenbei zu Ihrer Festanstellung damals beim ORF. Als Operndirigent waren Sie in derselben Zeit beim Glyndebourne Festival, auch mit besagter Ariadne auf Naxos, an der Wiener Staatsoper mit der Fledermaus und in Antwerpen mit Parsifal. In der Saison 2018 und 19 debütieren Sie an der Metropolitan Opera New York. Mit was?
Mit Don Giovanni.
Schon in Vorfreude?
Oh ja, oh ja.
Und seit letztem Jahr sind Sie zusätzlich noch Principal Guest Conductor beim Yomiuri Nippon Symphony Orchestra Tokio. Wie schaffen Sie das alles?
Das ist gar kein großes Geheimnis. Ich habe einfach sehr früh angefangen. Seitdem ich ein Kind bin, beschäftige ich mich mit Musik. Das heißt, ich konnte in relativ kurzer Zeit ein riesen Repertoire aufbauen. Das meiste, was wir Dirigenten ja lernen müssen, sind einfach diese riesen Partituren. Wir brauchen Zeit dafür, dass wir stundenlange Werke in- und auswendig kennen. Und je früher man damit anfängt, desto weiter kommt man natürlich. Ein Dirigent, der vielleicht schon an sich relativ erfahren ist, aber in der misslichen Situation ist, dass er erst 2 von 9 Beethoven-Symphonien dirigiert hat, der hat einfach ein Problem. Und deswegen habe ich ganz bewusst in jungen Jahren mir ein sehr breites Repertoire aufgebaut, damit ich jetzt mich konzentrieren kann, tatsächlich dann auf die Aufführungen und nicht in der Verlegenheit bin, dass ich selber für mich diese Werke erst nochmal erarbeiten müsste.
Also im Kernrepertoire haben Sie vor allem Mozart, Wagner, Puccini und Strauss Opern einerseits und andererseits Beethoven, Schumann, Brahms, Bruckner, Tschaikowski, Mahler und Sibelius-Symphonien. Das ist ja auch schon ein Mordsspektrum. Außerdem natürlich auch noch Uraufführungen und selten gespieltes. Interessant finde ich, dass Sie vor 11 Jahren den Preis bekommen haben vom Deutschen Musikverlegerverband für das beste Konzertprogramm. Was zeichnet Ihrer Meinung nach denn ein gutes Konzertprogramm aus?
Wahrscheinlich vor allem, dass es für eine bestimmte Stadt erdacht ist. Also ich glaube nicht, dass man ein Programm, was vielleicht in Tokio sehr gut funktioniert, automatisch dann nach New York verpflanzen könnte.
Wieso
oder
nicht?
Weil die Zuhörerinnen und Zuhörer aus einem bestimmten Hintergrund stammen, aus einer bestimmten Kultur, auch beispielsweise, was sie in den letzten 10, 20 Jahren in dieser Konzertreihe zu hören bekommen haben. Allein schon, um jetzt nicht so weit entfernte Städte als Beispiel anzuführen, nehmen wir an, in Stuttgart, wo es eine ganze Reihe von hervorragenden Klangkörpern, sowohl Orchester wie Chören ja gibt, bekanntlich, ist es gut, dass jedes Orchester sein ganz eigenes, ureigenes Programm hat und ein Publikum sich auch ein bisschen darauf einstellen kann. Wenn ich eher dem einen zuneige, gehe ich dahin. Wenn ich eher dem anderen zuneige, gehe ich dahin. Wir als Staatsorchester, die wir ja eine eigene Konzertabonnementsreihe in der Liederhalle spielen mit 7 Doppelkonzerten jedes Jahr, haben die Tradition, und die werde ich auch fortsetzen, dass wir einerseits, da wir ja nun ein riesiges Orchester sind mit beinahe 150 Mitgliedern und auf eine nun 425-jährige Tradition zurückblicken können, also sozusagen mit Abstand das älteste Orchester weit und breit sind, dass wir tatsächlich eben Werke wie Richard Strauss, ein Heldenleben, Mahler, 7. Symphonie, jetzt gleich im 1. Symphoniekonzert, ganz selbstverständlich aufführen, also Werke, die kleinere Orchester vielleicht so nicht aufführen könnten. Gleichzeitig uns aber immer daran erinnern, dass dieses Staatsorchester das ist, was zentrale Werke des 20. Jahrhunderts und inzwischen auch des 21. Jahrhunderts uraufgeführt hat. Also Komponisten der lebenden Generation sind engstens verbunden mit dem Staatsorchester. Und deswegen werden wir auch in der laufenden Spielzeit mit einem neuen Projekt, was ich mit ins Leben gerufen habe, Composer in Focus. Der erste Vertreter wird sein Martin Ilesch, ein hervorragender Komponist, der ungefähr so alt ist wie ich. Damit werden wir aufmerksam machen, dass eben tatsächlich es möglich ist, Verbindungen herzustellen zwischen älteren und aktuellen Werken. Ich bemühe mich, dass tatsächlich das Programm für das Publikum einer bestimmten Stadt gestaltet ist. Und deswegen habe ich mich bemüht, in den letzten Jahren, so oft ich konnte, eben auch hier zu sein, mitzukriegen, zuzuhören, um nicht sozusagen bei Null anzufangen. Nein, ich baue auf einer gewachsenen Tradition auf.
Der Satz aus Beethovens 5. mit dem NDR-Sinfonieorchester unter der Leitung von Cornelius Meister. Sie haben ja schon als Kind und Jugendlicher an verschiedenen Jugendmusiziertwettbewerben teilgenommen, öfters gewonnen. Was Wettbewerbe angeht, für viele Künstler sind das ja eine kommerzielle oder sportive Angelegenheit. Wie stehen Sie denn zu Wettbewerben? Tun die jungen Menschen gut oder nicht so?
Wahrscheinlich lässt sich das schwer generalisieren. Wenn ein Kind es als zusätzlichen Ansporn empfindet, auf ein Ziel hinzuarbeiten, und wahrscheinlich wird es kein Kind geben, was an jedem Tag im Jahr immer die gleiche Lust hat zu üben. Und auch manchmal werde ich gefragt von Eltern, was soll ich denn tun? Mein Kind hat so große Lust an der Musik, aber es möchte nicht üben. Dann sage ich, ja, das ist, glaube ich, relativ normal. Aber es ist schön, wenn man sozusagen das Kind überlisten kann, indem man Motivationen bietet. Und vielleicht kann ein Wettbewerb wie Jugend musiziert die Motivation steigern, dass man sagt, hier, da ist dein Ziel, da kannst du hinarbeiten. Was auch sehr schön ist, gerade in den letzten 2 Jahrzehnten sind ja zusätzliche Förderungen für das kammermusikalische Musizieren hinzugekommen. Also neben dem Solistischen wird ja mittlerweile auch großer Wert gelegt auf auch ungewöhnlichen kammermusikalischen Besetzungen. Das ist natürlich etwas ganz Großes. Und ich selber habe auch enorm davon profitiert von den Anschlussmaßnahmen, also dem sogenannten Kammermusikförderkurs, zu dem ich dann eingeladen wurde als Jugendmusiziert-Preisträger, wo ich auch übrigens teilweise Musiker kennengelernt habe, wie Nils Mönkemeyer, den hervorragenden Bratscher, mit dem ich damals in irgendeiner Sechserbude gehaust habe bei einem Kammermusikförderkurs als 13-Jähriger.
Den Klarinettisten Clemens Trautmann, der ja inzwischen Ihr Freund ist, wie Sie mir erzählt haben, der war lange Jahre mit Ihnen zusammen ein Kammermusikteam gewesen.
Wir haben zusammen den Deutschen Musikwettbewerb gewonnen, tatsächlich, und kennen uns nun ja mehr als 20 Jahre.
Gerade höre ich von Cornelius Meister, es wurde immer alles in diesem Team auswendig gespielt. Also auch hier das erste Tanzpräludium für Klarinette und Klavier von Witold Lutoslawski. Und an der Klarinette war Clemens Trautmann. Auch als Dirigent haben Sie jede Menge Preise und Auszeichnungen eingeheimst. Das sind auch zu viele, um sie hier alle aufzuführen. Zuletzt war es der International Opera Award in der Kategorie Best Production für die Oper Peter Grimes am Theater an der Wien 2016. Wie wichtig sind für Sie solche Auszeichnungen?
Naja, freuen tue ich mich schon drüber.
Aber?
Wobei ich sagen muss, wenn ich wählen dürfte oder müsste, würde ich wahrscheinlich mich über eine gelungene Aufführung als Musiker noch mehr freuen als über eine Auszeichnung. Wenn ich den Eindruck habe, ich bin dem Werk gerecht geworden und der Komponist, wenn er da gewesen wäre, hätte sich gefreut, dann ist das eigentlich für mich die schönste Auszeichnung.
Unter vielen anderen sind Sie 2006 aufgenommen worden in die Liste der 100 Köpfe von morgen. Was ist das?
Naja, inzwischen ist ja fast schon morgen. 12 Jahre ist das her. Manchmal gibt es doch den Versuch, dass man ja versucht, hell zu sehen. Wer wird in den nächsten Jahrzehnten vielleicht ja irgendwie die Geschichte mitgestalten? Und das war tatsächlich der Versuch, von den unterschiedlichsten Metiers sich einzelne herauszusuchen. Also es waren unter den 100, ich weiß nicht, vielleicht 3 Musiker oder so. Der Rest waren Sportler, Jungpolitiker, Unternehmer, alles Mögliche.
Bei Ihnen war was dran. Letztes Jahr hat die Sopranistin Aida Garifullina den Echo-Klassik für Opernklassiker und populäre Lieder erhalten mit ihrem Album Aida. Ja, Sie waren der dazugehörige Dirigent. Und bis vor kurzem war der Echo ein hoch angesehener und der größte deutsche Musikpreis. Viele großartige Musiker sind damit ausgezeichnet worden. Damit war Schluss nach der Würdigung für die umstrittenen Rapper Kollega und Farid Bang. Ja, viele Preisträger, auch aus der klassischen Musik, haben ihre Preise zurückgegeben, weil sie natürlich nicht für Rassismus und menschenverachtende Brutalität waren. Inzwischen ist der Echo ganz abgeschafft worden. Stattdessen wurde der Opuspreis ins Leben gerufen. Das ist eine ganz neue Auszeichnung, eigens für klassische Musiker. Und dieser Opuspreis wird schon im Oktober von Thomas Gottschalk bei einer Fernsehgala vergeben. Wie stehen Sie einerseits zum Echo-Niedergang und zum Opus-Aufstieg? Brauchen wir solche Preise?
Am 14. Oktober wird im ZDF die große Gala sein. Ich werde an diesem Abend aber in Stuttgart dirigieren, denn an diesem Abend haben wir Lohengrin und für mich steht außer Frage, dass ich diese Lohengrin-Aufführung natürlich wie geplant selber dirigieren werde. Das heißt, ich selber werde diesen Opus-Preis nicht entgegennehmen können. Freue mich aber natürlich sehr über die Auszeichnung. Tatsächlich handelt es sich bei dem Opus-Preis ja um einen Preis, der nicht gekoppelt ist an Verkaufszahlen, sondern da hat sich eine Jury hingesetzt und sich bemüht, herauszufiltern diejenigen Tonträger des letzten Jahres, die aus deren Sicht besonders wertvoll sein könnten. Die Auszeichnung Dirigent des Jahres, die schmeichelt mir, das will ich schon sagen. Aber es gäbe natürlich eine ganze Reihe von Kolleginnen und Kollegen, ich sage ausdrücklich auch Kolleginnen, denn es gibt mittlerweile wirklich herausragende Dirigentinnen, glücklicherweise, die den Preis genauso verdient hätten. Deswegen sage ich ja wirklich danke und bin gespannt, wer ihn dann in einem Jahr bekommen wird.
Wir hören in die alte Echo-Aufnahme rein Moskauer Nächte mit Aida Garifullina und Ihnen und dem ORF Radio Symphonieorchester Wien. Thank you. Moskauer Nächte mit Aida Garifullina und dem ORF Radiosinfonieorchester Wien unter Cornelius Meister. Das war eine Kostprobe von ihrem Album Aida, das letztes Jahr ein Echo erhalten hat. Ja, dieses Jahr haben Sie, Cornelius Meister, den International Classical Music Award in der Kategorie Sinfonische Einspielung für Bohuslav Martinů sämtliche Sinfonien zusammen mit dem ORF Radiosinfonieorchester Wien gekriegt. Sprechen wir über Interpretation. Warum ausgerechnet Martinů und worauf liegt Ihr Fokus?
Mich interessieren nicht nur Komponisten, sondern auch Literaten und andere Kunstschaffende, die an der Schwelle zwischen zwei Epochen leben. Und zwar deshalb, weil diese Epocheneinteilungen, die wir Menschen uns machen, um ein bisschen Orientierung zu finden, ja doch irgendwie auch künstlich immer sind. Das heißt, wenn wir von dem Beginn der Moderne sprechen oder von dem Ende der Spätromantik, dann schaffen wir da eine Trennlinie, die ein Komponist wie Martinů ganz offensichtlich erlebt auf dieser Trennlinie.
Inwiefern?
Er verwendet vielfach spätromantische Klangwelten, auch Harmonien, verbindet sie aber mit Rhythmen, die Stravinsky-haft sind, die weit in die Zukunft weisen. Also ein Komponist, wenn man mich fragt, und ich spreche jetzt nur von den Symphonien, Opern, Kammermusik sind stilistisch teilweise ganz anders, aber bei den Symphonien, die in relativ kurzer Dauer entstanden sind, während der Zeit des Zweiten Weltkriegs, er war schon in den USA. Diese Symphonien, wenn ich gefragt würde, ist das spätromantische oder ist das moderne Musik, dann wüsste ich in manchen Sätzen dieser Symphonien keine eindeutige Antwort. Wie übrigens auch Franz Liszt in seinem Spätwerk eigentlich nicht mehr Romantiker, sondern eigentlich schon nach unserer gängigen Epocheneinteilung schon modern ist, zu Moderne zugehörig. Aber das ist ein gutes Beispiel dafür, dass man eben diese Kategorisierungen, Schubladen vielleicht immer mal wieder überdenken sollte.
Auf was sollten wir unser Ohrenmerk in dem dritten Satz aus der zweiten Martinů-Sinfonie Ihrer Meinung nach lenken?
Diese Leichtigkeit, mit der Martinů volkstümliche Melodien scheinbar fröhlich zitiert, die aber unglaublich hintergründig sind. Aber, und ich stelle mir immer vor, ein Mensch emigriert, weit fernab der Heimat, hat in seinem inneren Ohr noch das, was er in der Kindheit da mitgekriegt hat. Diese Spannung, die spüre ich in diesem Satz besonders.
Der dritte Satz aus Bohuslav Martinus zweiter Sinfonie mit dem ORF Radiosinfonieorchester Wien unter Cornelius Meister, unserem heutigen Studiogast in SWR 2 zur Person. Herr Meister, wenn man Ihren künstlerisch prall gefüllten Lebenslauf liest, dann hält man Sie für einen ungebrochenen Erfolgsmenschen. Hatten Sie jemals ein kreatives Loch?
Zweifel. Zweifel gehören für mich zur täglichen Arbeit dazu. Zweifel suchen, unsicher sein, auch falsche Wege einschlagen. Ich bin jemand, wenn ich neue Werke für mich studiere, dass ich keineswegs so vorgehe, dass ich mir immer gleich sicher wäre, so oder so. Und ich bin auch nicht jemand, der sich erstmal 10 andere Interpretationen anhört und dann weiß, das finde ich schön, das mache ich auch. Nein, im Gegenteil, ich versuche die Quellen, also sprich den Notentext, erstmal für mich selber zu erarbeiten. Vielleicht hängt das auch damit zusammen, dass ich in der Schule Latein und Altgriechisch hatte und deswegen sozusagen von klein auf dran gewöhnt bin, eine fremde Sprache zu übersetzen. Und in gewisser Hinsicht ist ja eine Notenschrift eine fremde Sprache, die man übersetzt in Klang. Und diesen Übersetzungsprozess, Ja, darum geht es eigentlich, wenn wir interpretieren. Deswegen, glücklicherweise war ich nie in der Situation, dass ich grundsätzlich daran gezweifelt hätte, ob ich das weitermachen soll. Diese Situation gab es nicht, aber ich bin ständig in der Situation, dass ich suche, Entscheidungen fälle, ein Werk 3 Jahre später wieder hervornehme, feststelle, ich komme jetzt zu anderen Entscheidungen.
Gibt es für Sie Musik, die für Sie sowas wie spirituelle Bedeutung hat?
Da kommt mir eine Begebenheit in den Sinn. Damals, als Papst Benedikt gewählt wurde, waren wir gerade im Wiener Musikverein und haben Avo Perz Credo geprobt. Es war, ich glaube, die Generalprobe. Das ist ein Werk für Soloklavier. Ich habe selber den Solopart gespielt. Sehr großes Orchester und Chor. Und mittendrin an einer leisen Stelle hörten wir plötzlich irgendein Geläut. Und ich habe erst gedacht, Mensch, hat da jetzt irgendwie jemand sein Handy oder was ist passiert? Und dann haben wir, und man merkt ja richtig, wenn so 200, 300 Menschen auf der Bühne auf einmal alle das Gleiche denken, haben wir realisiert, in ganz Wien läuten die Glocken. Ein neuer Papst ist gewählt. Und ich bin evangelisch, deswegen sozusagen müsste mich das eigentlich gar nicht so sehr bewegen. Aber das war ein unglaublich bewegender Moment, wie wir da mitten in diesem Credo von Avo Perz plötzlich gehört haben, im fernen Rom ist ein neuer Papst gewählt.
Haben Sie ein Traumprojekt?
Ich habe mein Traumprojekt schon verwirklicht, denn ich habe eine ganz liebe Frau und 3 wunderbare Kinder. Und wenn es denen gut geht und hoffentlich immer gut geht, dann verwirklicht sich mein Traumprojekt jeden Tag aufs Neue.
Gibt es was Sie nie dirigieren würden?
Ja, gibt es. Tatsächlich bin ich mittlerweile in der privilegierten Situation, dass ich nur Werke aufführe, die ich mir gewünscht habe. Also im Umkehrschluss, wenn ich nicht überzeugt bin, dass ich persönlich etwas zu sagen habe zu einem Werk, einen persönlichen Zugang gefunden habe, dann führe ich es nicht auf. Ich würde, hoffe ich, mir niemals anmaßen, ein abschließendes Urteil über ein Werk zu fällen, in dem Sinne, dass ich sage, das ist schlechte Musik, deswegen führe ich sie nicht auf. Nein, ich persönlich habe noch nicht einen so intensiven Zugang zu dieser Musik gefunden, dass ich so stolz sein kann, dass ich mit meiner Interpretation vor ein Publikum trete und mich für dieses Werk einsetze. Doch, da gibt es viele Werke und man muss ja sowieso ständig im Leben auswählen. Egal, was ich tue, wenn ich mich für etwas entscheide, entscheide ich mich gleichzeitig gegen 100 andere Dinge. Das ist eine Tragik, die wir nicht ändern können.
Entschieden haben Sie sich für Schostakowitsch. Wir hören hier den 3. Satz aus dem Violinkonzert Nummer 2 mit Gidon Kremer als Solisten und dem Radiosinfonieorchester Stuttgart, das SWR, unter Cornelius Meister. Cornelius Meister hat das Radiosinfonieorchester Stuttgart des SWR dirigiert. Gidon Kremer war der Solist im 3. Satz aus Schostakowitschs 2. Violinkonzert in Cis-Moll. Cornelius Meister, mehrfach sind Sie für Ihre Education-Projekte ausgezeichnet und gelobt worden. Sie haben es kurz erwähnt, seit 12 Jahren sind Sie mit der Sängerin Katharina Selschop-Meister verheiratet. Gemeinsam haben Sie 3 Kinder. Was machen Sie denn im Kinderzimmer oder im Klassenzimmer, um junge Menschen für klassische Musik zu gewinnen?
Das Wunderbare ist doch, dass junge Menschen die ja noch gar nicht so viel Musik gehört haben können in ihrem Leben, total aufgeschlossen sind für alles. Die kennen ja nicht die Unterscheidung in das ist klassische Musik oder das ist U-Musik, sondern sie merken nur, spricht mich diese Musik an oder nicht? Und je persönlicher diese Musik vermittelt wird, desto leichter, glaube ich, machen wir es, Kindern und Jugendlichen einen persönlichen Zugang zu bekommen. Das heißt, wann immer ich die Möglichkeit habe, selber Schülerinnen und Schüler tatsächlich dafür zu begeistern und ihnen etwas vorzuspielen und vielleicht noch etwas dazu zu erzählen, warum ich diese Musik so liebe, wann immer ich diese Möglichkeit habe, nehme ich sie wahr. Ich glaube auch nicht, dass es bestimmte Themen gäbe, die ausgeschlossen wären für Kinder und Jugendliche.
Neue Musik oder so.
Ja, zum Beispiel. Das ist also aus meiner Sicht wirklich Quatsch, dass man sagt, ja, das ist zu zeitgenössisch für Kinder. Nein, das ist vielleicht für uns Ältere manchmal ungewohnt, aber nicht für die Jüngeren. Selbst eine lange Wagner-Oper, je nachdem, wie ein Kind disponiert ist, warum nicht? So, man muss halt schauen, dass man Kinder ein bisschen vorbereitet vielleicht auf das, was sie da erwartet. Wir haben eine neue Einrichtung geschaffen, jetzt mit dieser Spielzeit, dass bei den Sinfoniekonzerten des Staatsorchesters Stuttgart in der Liederhalle am Sonntagvormittag bei den Matineen Eltern ihre Kinder nach Voranmeldung bei einem Workshop betreut lassen können. Und dann werden die Kinder, während die Eltern die erste Programmhälfte hören, vorbereitet auf den Besuch der zweiten Programmhälfte. Und dann sitzen diese Kinder neben ganz normalen Konzertbesuchern und werden staunend aufmerksam zuhören. Und ich bin mir sicher, alle werden viel aufmerksamer sein, denn alle erwachsenen Menschen werden bemüht sein, enorm gute Vorbilder zu sein, niemals zu husten und so weiter. Und die Kinder werden doppelt bemüht sein, denn sie werden sehr stolz sein, dass sie jetzt beim Erwachsenenkonzert dabei sind. Und wir machen das nicht bei allen Konzerten. Tatsächlich haben wir auch da ausgewählt, was wir glauben, was sich gut vermitteln lässt, was nicht. Oder weniger gut. Aber das ist etwas, was wir ganz selbstverständlich anbieten werden, denn aus meiner Sicht und aus unserer Sicht, damit da spreche ich voll im Namen von Viktor Schoner, unserem Intendanten, Musik ist für alle Altersklassen da.
Ballett der Küken in ihren Eierschalen aus Mussorgskis Bildern einer Ausstellung in Ravels Orchesterbearbeitung, gespielt vom Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter Cornelius Meister. Herr Meister, inzwischen sind Sie ja ständiger Gast in den internationalen Musikmetropolen. Sie verbringen viel Lebenszeit auch auf Tourneen, in Hotels, nicht selten fern von Ihrem Zuhause. Das klingt nach gelegentlich schon ganz schön einsamen Lebensphasen. Was brauchen Sie während solcher Zeiten, um über die Runden zu kommen?
Heutzutage ist das ja doch viel einfacher, als es noch übrigens in meiner Jugend war, nicht? In meiner Jugend, und viele Zuhörerinnen und Zuhörer werden sich erinnern, da gab es kein Handy, Ferngespräche waren teuer. Also, wenn ich jetzt in Japan bin, undenkbar früher, dass man da jeden Tag zu Hause angerufen hätte. Also, es sei denn, man wäre wirklich sehr, sehr wohlhabend gewesen, nicht? Das alles ist doch viel, viel einfacher. Und auch, muss ich sagen, ich als Dirigent habe ja das Glück, dass ich leicht, schnell reisen kann zu meiner Familie. Ein Sänger, der jeden Tag bedacht darauf sein muss, dass seine Stimme ganz, ganz herausragend da ist, kann nicht zwischen zwei Aufführungen an einem Tag schnell irgendwie nach Hause reisen. Bei mir wenn vielleicht der Hals ein bisschen kratzen sollte. Ich würde behaupten, die Aufführung leidet darunter nicht unbedingt. Und das nutze ich auch, deswegen reise ich tatsächlich sehr viel, weil ich eben gucke, dass ich wirklich, ja, ganz selbstverständlich sehr, sehr oft zu Hause bin. Ich reise so oft ich kann mit dem Zug, zum einen, weil ich versuche, auch meinen Beitrag zu leisten, dass wir eine hoffentlich lange noch intakte Umwelt, möglichst intakte Umwelt genießen können, weil ich auch selber einfach sehr gerne in der Natur bin, fahre viel mit dem Fahrrad und kann die Zugfahrten auch sehr gut nutzen, einfach um meine Partituren zu lesen oder auch ein gutes Buch.
Zum Beispiel?
Diesen Sommer habe ich gleich mehrere Werke tatsächlich mal geschafft, war ich ganz glücklich. Eine hervorragende Liszt-Biografie, dann die wunderbaren Memoiren von Berlioz, die sehr, sehr lesenswert sind, auch wirklich geistvoll geschrieben. Aber ich lese auch sehr gerne, sagen wir mal, in Zeitungen oder Zeitschriften längere Artikel, die sich damit befassen, was treibt uns eigentlich um über das Tagesgeschehen hinaus.
Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass Sie jemals Freizeit haben. Haben Sie? Und falls ja, was machen Sie da?
Naja, um einen sozusagen üblichen Tagesablauf zu nehmen, um 6 Uhr stehe ich auf, dann schaue ich, dass ich als erstes eben E-Mails, Administration und so weiter bearbeite, dann treibe ich Sport, verschiedenste Dinge, ich laufe, ich schwimme, mache Handstand, alles Mögliche. Dann sind Sitzungen in der Oper, die häufig um 8 oder um 8:30 auch schon beginnen. Um 10 Uhr ist dann meistens eine Probe am Vormittag, dann geht es weiter mit Sitzungen, Besprechungen und dann abends eine Probe, die ja üblicherweise bis 22 Uhr dauert. Also der Tag ist angefüllt, aber es sind ja doch ganz verschiedene Dinge, die ich tue. Und wenn ich meinetwegen zwischendrin das Glück habe, bei einer Probe im Schauspiel und sei es für 10 Minuten zuzuhören, wenn vielleicht ein Kleist, ein Goethe, was auch immer gerade geprobt wird, dann gibt mir das eine unglaubliche Inspiration. Häufig denken wir, wir würden die Welt neu erfinden und stellen dann verblüfft fest, vor 200 Jahren kam ein Mensch auch schon mal an diesem Punkt an. Und das ist manchmal gar nicht schlecht, dass wir uns immer wieder daran erinnern, wir sind ein kleines Rädchen in dieser Milliarden Jahre alten Geschichte dieser Welt. Und wir sind auch nur ein Teil von wie viel Milliarden Menschen mittlerweile? Wir sind ein kleines Rädchen und können viel voneinander lernen. Und manchmal kommen wir vielleicht ein Stück voran und dann sind wir schon wieder tot. Und dann kommt der Nächste und fängt gerade wieder von vorne an.
Mit Hans Zenders Nachthelle aus seinen 4 Schubert-Chören ist diese Sendung zu Ende gegangen. Alexander Judenkow war der Solotenor. Sie hörten das SWR-Vokalensemble Stuttgart und das SWR-Symphonieorchester unter Cornelius Meister mit diesem Ausschnitt aus dem Konzert vom Dezember 2016 in der Stuttgarter Liederhalle. Der Pianist und Dirigent Cornelius Meister war heute auch zu Gast in Zur Person. Falls Sie diese Sendung nochmals nachhören möchten, sie steht im Internet unter www.swr2.de. Dort einfach durchklicken bis zur Person. Live können Sie Cornelius Meister, den neuen Generalmusikdirektor der Stuttgarter Staatsoper, am kommenden Samstag erleben. Da eröffnet er die Opernsaison mit seiner Lohengrin-Premiere. Jetzt folgen die Nachrichten und dann geht's weiter in SWR 2 mit aktuellen Büchertipps im Magazin Lesenswert. Am Mikrofon verabschiedet sich Gabi Beinhorn.